Bremen 2 Gesprächszeit.
Am Mikrofon Julia Meixner und mir gegenüber die Ruderin Stefanie Kluge. Wir treffen uns hier im Ruder oder am Ruderhaus der Wassersportabteilung der Sportvereinigung Polizei Hamburg. Ist das so richtig?
Ja, das ist richtig. Großartig, haben Sie das gesagt.
Erstmal guten Tag. Schön, dass wir uns hier treffen können. Es sind Corona-Zeiten, das heißt, Wir sind draußen, wir sind in dem Café nebenan. Das hört man im Hintergrund auch ab und zu, aber das wird uns nicht weiter stören. Wir sind sozusagen eigentlich in Ihrem zweiten Wohnzimmer, da wo Sie so sind, wenn Sie nicht in den eigenen vier Wänden sind. Denn Rudern ist nicht nur Ihre Leidenschaft. Rudern ist zu einer großen Aufgabe geworden, denn wenn andere Leute mal einen Jakobsweg laufen oder mit dem Fahrrad über die Alpen fahren oder den Mount Everest besteigen, das haben Sie nicht gemacht. Sie sind mit dem Ruderboot zu viert über den Atlantik gefahren, von den Kanarischen Inseln bis in die Karibik. 5068 Kilometer Strecke auf dem offenen Meer, 2 Stunden schlafen, 2 Stunden rudern, immer abwechselnd, das 6 Wochen lang. Also wenn wir mal sagen, es macht eigentlich kaum jemand, oder?
Wenige Leute machen das, das stimmt. Es waren mehr Menschen im All und auf dem Mount Everest als auf dem Meer auf dieser Strecke.
Dazu gehörten 1,5 Jahre Vorbereitung, hunderte von Trainingsstunden, auf dem Meer 12 Quadratmeter zu viert, Wind, Sonne, Seekrankheit, wenig Schlaf, unendliche Ruderstunden. Wenn Sie den ganzen Trip so vor sich sehen, würden Sie es nochmal machen, nach dem Motto, einmal ist kein Mal?
Also das ist schon, finde ich, ein besonderes Abenteuer gewesen, was wir da zusammen hinter uns gebracht haben und durchleben durften und teilhaben durften an dieser unglaublichen Challenge. Ich glaube, das macht man nur einmal im Leben. Ich würde es auch vielleicht nochmal machen, weil man natürlich jetzt auch ganz viele Eindrücke gewonnen hat und ganz viele Sachen anders machen würde. Man würde da nochmal anders herangehen, weil man jetzt ja dieses Grundwissen hat, was wir damals nicht hatten. Das hat natürlich auch seinen Reiz damals gehabt. Aber prinzipiell nicht unbedingt.
Warum nicht? Zu viel Arbeit, zu viel Aufwand. Ich muss sagen, dieses Ganze heißt Talisker Whisky Atlantic Challenge.
Genau.
Und wird bezeichnet als das härteste Ruderrennen der Welt. Und Sie sind das erste deutsche Team gewesen, was überhaupt angetreten ist und da angekommen ist. Und wenn Sie sagen, ach nee, nicht noch ein zweites Mal, war das dann zu anstrengend oder woran liegt das?
Nein, also prinzipiell würde ich das wirklich nochmal machen. Mhm. Es ist einfach von der Vorbereitung her, ne? Man darf das nicht vergessen. Wir waren alle voll berufstätig, außer mir haben alle Vollzeit gearbeitet. Es ist ganz viel abzuarbeiten. Wir mussten funken lernen, wir mussten navigieren lernen. Wir haben Erste Hilfe auf See gemacht, wir haben Überleben auf See gemacht. Das sind natürlich alles Kurse, die man auch abarbeiten muss. Und dann muss man sich natürlich auch körperlich darauf vorbereiten. Das ist schon ein ganz schönes Paket. Und meine Tochter Timna hat gesagt, also wenn es nicht diese harte Vorbereitung geben würde, dann würde sie sofort wieder in See stechen wollen, trotz Seekrankheit, weil das ganze Rennen natürlich auch eine Faszination hat. Gerade auch die Menschen, die man dort trifft, die sich für die Challenge entscheiden, sind einfach toll. Und das ist auch jedes Mal, ich habe gerade einer Freundin eben noch gesagt, es ist so wunderbar, wer uns begegnet ist auf dem Weg.
Wir wollen diesen Weg nochmal gedanklich abschreiten von der Vorbereitung, das Rennen und die Menschen, die Sie da getroffen, die Sie da kennengelernt haben. In der nächsten Stunde, ich freue mich, dass wir beide hier sitzen und dass es nicht regnet. Hoffen wir, dass es so bleibt.
Es bleibt so.
Schön, dass Sie da sind, Stefanie Kluge.
Dankeschön.
Die Gesprächszeit heute Abend, das härteste Ruderrennen der Welt, das ist die Talisker Whisky Atlantic Challenge. Und Stefanie Kluge, die hat es mitgemacht. Klären wir mal ganz kurz, wie es dazu gekommen ist, welche Fakten das sind. Sie müssen jetzt mal laut nicken sozusagen.
Ja, das mache ich dann auch.
Also zwei Anfang 30-Jährige, Katharina Streit und Maike Romuschkat, kannten sie beide nicht, die beschließen, dieses Rennen mitzumachen, zu viert als erstes deutsches Team. Problem nur, die beiden sind zwar mega sportlich, aber sie können überhaupt nicht rudern.
Richtig.
Und so beschließen sie, wir machen erstmal so einen Anfänger-Ruderkurs und dann wird sich das andere ergeben. Und sie haben die beiden hier in diesem Ruderclub, in dem wir hier sitzen, kennengelernt. Ist das richtig so?
Ja, genau. Ich bin eigentlich hier ja auch Rudertrainerin, hauptamtlich. Damals habe ich gar nicht diesen Anfängerkurs begleitet, sondern unser Ruderwart Stefan Stuppe. Und haben sich ausgezeichnet, dass die jedes Mal da waren, super fleißig waren. Die haben natürlich erstmal überhaupt nicht erzählt, weshalb sie rudern lernen wollen. Und kamen dann auch am Wochenende und immer fand man Maike und Katharina hier am Steg. Und dann irgendwann sagte denn unser Ruderwart zu mir, Steffi, Da gibt es diese zwei Verrückten im Anfängerkurs, die wollen gerne über den Atlantik rudern.
Nun sind Sie erfahrene Ruderin, haben auch Regatten schon mitgemacht. Und so. Lacht man dann erstmal, wenn man sowas hört?
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe nicht gelacht. Also dafür, glaube ich, bin ich selber zu ruderverrückt und bin ja auch erst spät zu dem Sport gekommen und weiß schon auch, dass man ganz schnell mal angefixt ist von einer Idee. Und wenn man die richtig toll findet, dann kann man da nicht drüber lachen. Also ich habe gesagt, wow, das ist schon sportlich. Und der Stuppe sagte dann zu mir, ja, du bist doch so gut vernetzt mit der Rudergruppe hier innerhalb Hamburgs und auch deutschlandweit. Hast du nicht noch Ideen, wer mitfahren könnte? Die möchten das gerne zu viert machen. Und da habe ich gesagt, ja, da gucke ich doch mal. Und habe auch gar nicht im ersten Moment drüber nachgedacht, dass ich das sein könnte, weil ich bin ja nun deutlich älter als die beiden 30-Jährigen.
Ja, sagen wir einmal so Anfang 50.
Ja, genau. 20 Jahre älter und habe gedacht, na, das passt vielleicht dann doch nicht so gut. Und da habe ich mich umgehört. Und da ist es tatsächlich dann so gewesen, dass viele gelacht haben oder gesagt haben, das ist ja komplett verrückt. Warum macht man das? Und dann auch noch Frauen, ist das überhaupt möglich? Und dann hatten sie auch immer so Fragen gestellt nochmal, die Leute, die ich gefragt habe, ja, wie geht denn das überhaupt, wie muss man sich denn vorbereiten, wusste ich dann ja auch alles gar nicht. Und dann musste ich mich immer wieder mit den Mädels treffen und fragen. Und ich war jedes Mal, wenn ich mich mit diesen beiden tollen Frauen getroffen habe, so begeistert von deren Mut, von deren Faszination, von deren Energie, das war einfach total schön. Und dann war es letztendlich so, dass ich gedacht habe, ich kann es ja auch selber machen. Wenn ich keinen finde, kann ich ja auch selber dran teilnehmen. Ich finde, das ist eine wunderbare Sache.
Können Sie sich noch erinnern an den Augenblick, als Sie die Idee hatten, warum nicht ich selber?
Ja, das habe ich dann schon so für mich auch entschieden und habe das erstmal in meinem Herzen getragen. Und habe ja nun eine etwas größere Familie und habe gesagt,
muss man sagen, also vier Kinder, aber jetzt Kinder, alle aus dem Haus.
Alle aus dem schon groß, ja. Aber habe ich gesagt, okay. Wir verstehen uns schon alle auch gut und so etwas entscheidet man, finde ich, nicht alleine. Und da habe ich alle gefragt und mein Mann sagte dann, oh, also ich weiß nicht und du bist schon ein bisschen älter und ich glaube, für dich brauchen die einen Ersatz. Und da habe ich gesagt, okay, Ersatz, wir sind vier, da kann jedem mal was passieren. Also wenn, dann bräuchten wir Ersatz für uns alle und nicht nur für mich. Und dann war ich irgendwie vom Bauchgefühl her, fühlte sich das richtig und gut an. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich mache das.
Haben Sie über den Altersunterschied dann nochmal nachgedacht? 20 Jahre?
Nee, eigentlich nicht so wirklich. Ich habe natürlich im ersten Moment habe ich gedacht, das passt eigentlich nicht so gut. Und dann habe ich aber gedacht, durch die Kinder, die sind ja nun auch irgendwie zwischen 20 und fast 30, habe ich da nicht so die Berührungsängste. Ich habe mich immer gut mit den Freunden meiner Kinder auch verstanden und fand das immer ganz spannend eigentlich, den Austausch. Und da habe ich jetzt nicht wirklich gedacht, es könnte am Altersunterschied scheitern.
Dann ist eins von den Teammitgliedern abgesprungen, also nicht die beiden, die ursprünglich wollten, also Katharina und Maike waren von Anfang an dabei. Die dritte ist abgesprungen und dann saß plötzlich ihre Tochter Timna mit im Boot. Haben Sie von Anfang an gedacht, super, Timna, dass du hier bist? Oder denkt man als Mutter, aha, jetzt meine Tochter dabei, das könnte schwierig werden?
Ich habe ja eben schon gesagt, ich finde meine Kinder prinzipiell eigentlich alle ganz toll, mag sie auch sehr gerne. Timna ist ja nun auch unsere einzige Tochter. Ich habe ja noch drei Jungs. Ich hätte sie im ersten Moment gar nicht gefragt, weil die in dem Jahr, im Jahr der Vorbereitung stand noch ihre Hochzeit an, die war schon geplant, da sollten noch Gäste kommen und sie hatte relativ frisch einen Job angefangen, habe ich gedacht, es wäre gar nicht so die Zeit. Maike und Katharina waren dann aber mit Timna auf Ruderwanderfahrt und haben sich so super verstanden. Timna ist sehr singfest und textsicher, was die Disney-Songs anbelangt.
Fanden die Mädels dann auch ganz toll. Das braucht man bei 5000 Kilometern.
Muss man auf jeden Fall eine gute Playlist haben und da gehörten auf jeden Fall auch Disney-Songs dazu. Und haben dann gesagt, oh, es war so nett mit Timna. Steffi, kannst du dir nicht vorstellen, Timna zu fragen? Da habe ich gesagt, oh. Ja, also ich hatte erst jemand anderen im Blick, eine Freundin, dann wäre das ähnlich wie Maike und Katharina als Best Friend. Und da habe ich gesagt, ja, aber klar, ich kann sie auch fragen. Und dann habe ich gefragt, ja, habe ich gesagt, Timna, könntest du dir das vorstellen? Und dann sagt sie, oh, ich weiß nicht, Mama, es waren immer, ja, hast du mit deinen Träumen zurückgestanden und eigentlich, finde ich, darfst du jetzt mal deine Träume verwirklichen, aber wenn du sagst, für dich ist es in Ordnung, ich würde sofort machen. Sie hatte schon, als ich gefragt hatte, was würdest du denn finden, wenn ich bei dieser Challenge mitmache. Und dann sagt sie, Mama, ganz ehrlich, sowas begegnet dir nur einmal im Leben. Und wenn man mich fragen würde, ich würde sofort zusagen. Und dann sage ich, gut, das hast du damals gesagt, nun frage ich dich. Und sagt sie, ja, gib mir noch mal eine Nacht Zeit. Ich muss meinen Arbeitgeber fragen und ich muss das natürlich auch mit meinem zukünftigen Mann Timo klären. Aber sie hat zugesagt und es war für uns beide ein echt intensives Erlebnis und sehr bereichernd, sehr schön. Bin sehr dankbar, dass meine Tochter dabei war.
Jetzt haben wir gehört, wie sich das Team gefunden hat und ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hören kann, hier am Wasser, da werden die Ruderboote klar gemacht für die abendliche Runde. Jetzt wollen wir mal sehen, was es bedeutet, sich auf 5000 Kilometer Rudern auf dem Atlantik vorzubereiten. Das ist ja ein Thema ganz für sich und dazu kommen wir gleich. Die Gesprächszeit heute Abend mit Stefanie Kluge, Ruderin, die 5068 Kilometer über den Atlantik gerudern ist mit einem Team aus 4 Frauen. Und sie waren die ersten Deutschen, die das getan haben. Also ein kleiner Rekord oder eigentlich ein großer Rekord, kann man sagen. War Ihnen von Anfang an klar bei den Vorbereitungen, dass dieses Vorhaben bedeutet, 6-mal in der Woche zu trainieren?
Ganz ehrlich, dadurch, dass ich ja auch schon Regatten gerudert bin und auch spät mit dem Rudern angefangen habe.
Was heißt eigentlich spät?
Ich habe mit 38 angefangen, den Sport zu erlernen und hatte das Glück, dass gleichzeitig mit mir eine Anfängerin angefangen hat und wir waren körperlich relativ ähnlich gebaut und das macht sich dann im Rudern schon echt super bemerkbar, dass man den gleichen Schwung hat, die gleichen Längen fahren kann. Und wir haben uns das wirklich erarbeitet, dass wir dann international starten konnten. Wir sind dann also bei den World Masters gestartet in Italien. Und dafür haben Anke und ich bis zu 9 Trainingseinheiten die Woche gemacht. Meine Kinder sind Leistungsruderer, die beiden kleinen. Und da weiß man einfach, dass man so viel trainieren muss, um das Boot gut am Laufen zu halten. Und deswegen war mir schon klar, dass mindestens 6 Trainingseinheiten eigentlich sein müssen.
Was für Training ist denn das eigentlich? Muss das immer im Boot sein?
Nee, das muss gar nicht im Boot sein. Wir haben 2-mal die Woche Krafttraining gemacht, 2 Rudereinheiten und 2-mal macht jeder noch so für sich alleine. Also wir haben Yoga gemacht, wir waren noch mal schwimmen oder laufen, je nachdem. Also wir haben versucht, so ein Rundum-Paket zu schnüren, aber haben uns vertraglich wirklich für 6 Trainingseinheiten verpflichtet. Das haben wir auch festgehalten, schriftlich.
Immer, wenn man dann sich immer trifft, denkt man irgendwann, ich habe so keine Lust.
Ja, wir waren ja auch noch betreut von einer Mental-Coach-Trainerin. Mhm. Das war sehr schön, Annette Schigetti. Ich weiß nicht, die kennt man vielleicht, weil die auch Kira Walkenhorst und Laura Ludwig für die Beachvolleyball-Olympiade fit gemacht hat. Und das war super hilfreich, dass wir Annette an unserer Seite hatten. Also das kann man sich ja dann vielleicht vorstellen, dass es doch eben Teamschwierigkeiten gibt. Mal ist der eine schlecht drauf, dann ist der andere schlecht drauf, dann gibt es unterschiedliche Ansichten, wie man sich vorzubereiten hat, dann ist der eine mal müde, dann hat man natürlich auch seinen Alltag irgendwie noch zu meistern, neben dieser Vorbereitung mit Kursen und Training und wie auch immer. Da gibt es dann auch schon mal familiäre Schwierigkeiten vielleicht, die dann ja auch irgendwie bearbeitet werden müssen. Und das war ganz hilfreich, dass wir da Annette hatten. Sie hat tatsächlich schön mit uns diese Teambuilding-Phase gestaltet. Also wir brauchten ja auf jeden Fall einen Captain, hat sich dann Katharina herauskristallisiert. Wir hatten einen Safety Officer, das war natürlich ganz gut, dass Maike das war, ne? Unsere Sicherheitsbeauftragte, haben wir vorher schon immer gesagt. Und Timna hat sich dann den...
Timna war für die Disney-Lieder zuständig.
Ja, nicht nur für die Disney-Lieder, die hat den Packplan eigentlich erstellt und ich sollte für die Ernährung, also was wir sozusagen an Essen, an Lebensmitteln mitnehmen müssen, das war dann mein Part.
Kommen wir nochmal auf diese immense Vorbereitung zurück. Ja. Wie lange hat es gedauert, bis Sie den Vorwurf gehört haben, Sie seien egoistisch, wenn Sie so viel in Ihr Hobby reinstecken, so viel Zeit als Mutter, also als Ehepartnerin?
Ja,
als
ich habe natürlich Freundin. Immer schon viel Zeit in Rudern investiert. Ich musste mir, und auch Timna musste sich relativ wenig anhören von wegen Egoismus. Das fiel bei uns irgendwie wenig, also in der Familie schon mal gar nicht. Katharina und Maike schon sehr, also sowohl in der Familie wie im Freundeskreis auch. Die kommen nicht vom Wassersport, die kommen vom Hockey. Da war das für viele gar nicht vorstellbar, was das bedeutet.
Und haben Sie es angedeutet, also man hatte einen Mental Coach, man hatte noch einen Personal Trainer, dann kam das Boot ja noch dazu, was ja extra für Sie gebautes Rennboot ist, die Doris, so wurde sie getauft. Woher kommt das Geld für diese ganze Veranstaltung? Ist das Ihr Erspartes?
Das ist natürlich auch einiges an Erspartem gewesen. Letztendlich ist das Spannende an dieser Challenge, deswegen fand ich das auch so nachhaltig, dass man, wenn man sich dort zu dem Rennen anmeldet, muss man einen Charity-Gedanken formulieren. Und das hatten Maike und Katharina schon in petto. Die hatten eine Freundin, Jasmin, die sich in dem Verein Zeit für Zukunft, Mentoren für Kinder, engagiert hat, beziehungsweise diesen Verein vor Hamburgs Türen oder in Hamburg gegründet hat. Letztendlich wird dort Kindern mit schwierigen Startbedingungen Mentoren an die Seite gestellt. Und auch Kinderlachen e.V. nochmal als nationalen Kinderverein, der ja Kinder unterstützt mit Sachspenden. Das kennt man vielleicht, jedem Kind sein Bett oder jedem Kind sein Sportverein. Das fanden wir sehr nachhaltig. Und das hat uns gefallen an dieser Challenge, dass man sich dazu sozusagen auch noch nachhaltig mit auseinandersetzen muss mit diesen Gedanken.
Aber das ist dann ja noch weitere Projekte, die auch Geld erfordern. Ja, genau. Woher kam das Geld?
Das war natürlich in erster Linie erstmal das eigene Ersparte. Da haben wir dann vertraglich das festgehalten, dass wir gesagt haben, okay, ich gebe euch Kredit und so viel Zinsen wird das dann erstmal finanziert. Und dann haben wir uns auf die Sponsorensuche gemacht. Und wir haben den Funkkurs bei der Yachtschule Eichler machen können. Das ist eine Segelschule auf Finkenwerder. Und dort haben Maike und Katharina Thomas Hauschild kennengelernt. Und Thomas Hauschild hat es noch nie gemacht und hat aber gesagt, das ist so ein tolles Projekt. Ich steige da voll mit ein als Hauptsponsor. Da waren wir schon mal sehr glücklich.
Wenn man im normalen Leben pharmazeutisch-technische Assistentin ist und sonst auch Leistungsrudern macht und Regatten fährt und so weiter und plötzlich ist so ein allumfassendes Projekt, man muss Sponsorengelder mit einmal einwerben, man muss irgendwie nach außen hin das Ganze auch noch präsentieren und das sind doch Lebensbereiche, die man zuvor noch nicht hatte, oder?
Nee, das waren natürlich ganz viele Bereiche, die wir vorher gar nicht hatten. Das war natürlich wirklich ein ganz schöner Packen. Also das wird einem, man arbeitet das so ein Stück weit ab. Das ist ja auch ganz schön, dass man sich Stück für Stück an das Projekt ranarbeitet. Letztendlich war auch der Start auf La Gomera nachher das Einfahren der Ernte, sage ich immer, die Vorbereitung vorher, das war das Entscheidende und Schwierige. Und ich musste nochmal für den Film dann, für das Filmprojekt, irgendwann nochmal die Meilensteine aufschreiben. Und da habe ich gedacht, das war ja natürlich, nachdem wir wieder hier waren, ich gesagt, boah, ich weiß gar nicht, wie wir das alles geschafft haben, aber das schafft man dann. Wenn man das Ziel hat und wenn man an seine Träume glaubt, dann will man das auch zu Ende bringen. Und wir hatten natürlich unsere WhatsApp-Gruppe, da liefen täglich 80 Nachrichten immer ein, weil wir immer absprechen mussten. Und eben, wenn alle beschäftigt sind, beruflich eingespannt sind, muss dann natürlich immer schnell was abgearbeitet werden. Dann hat der eine mal in seiner Pause schnell telefoniert, dann hat der andere telefoniert. Wir mussten zu einem gewissen Zeitpunkt die Kurse fertig haben. Dann waren wir hier auf Bootsmessen und haben Ray Marine mit ins Boot holen können. Dann kamen die Sachspenden. Dann haben wir Vorträge gehalten. Es war ordentlich zu tun.
Ja, es war viel mehr
es
als nur der Sport.
Es war wirklich viel mehr. Und das fühlt sich jetzt auch im Nachgang so an, als wenn wir jetzt so unterbeschäftigt sind. Das ist wirklich so.
Genau, das habe ich mir auch schon gedacht. Darauf kommen wir nachher zu sprechen. Wir müssen einmal kurz das Filmteam noch ansprechen. Ja. Sie haben zwei Regisseure, ein Paar kennengelernt und die haben gesagt, wir begleiten das. Das heißt, es gibt Filmaufnahmen, es gibt beim ZDF einen kleinen Dreiteiler, eine Dokumentation von ihren Vorbereitungen und letztendlich von der Fahrt. Es gibt einen Kinofilm, die Wellenbrecherinnen, darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Aber kommen wir jetzt noch mal einmal zu dem Punkt vor der Abfahrt. Haben Sie da ein Testament gemacht?
Ja, das war natürlich gefordert. Also das war gefordert von der Atlantic Campaign, von der Organisation, die da drüber steht. Das war unter anderem auch zu machen, ja.
Ja. Also sein Testament dann zu machen, weil man ein Sportereignis machen will. Wie komisch ist das?
Ich fand es tatsächlich gar nicht so komisch. Wenn man eine Großfamilie hat, dann denkt man da sowieso schon mal drüber nach. Ich fand es jetzt nicht schlimm. Ich fand es eigentlich ganz gut. Das kann man, glaube ich, zu jedem Zeitpunkt seines Lebens mal festlegen. Und war jetzt nicht schlimm.
So, das Testament war in der Schublade, die ganzen Vorbereitungen sind getroffen. Und jetzt Abflug nach La Gomera, es geht los, die Talisker Whisky Atlantic Challenge beginnt. Ja. Dazu kommen wir gleich. Die Gesprächszeit heute Abend sind wir unter freiem Himmel, Corona-bedingt. Mir gegenüber Stefanie Kluge, Ruderin, und wir sind sozusagen in ihrem zweiten Wohnzimmer, nämlich im Ruderhaus, sozusagen, oder beim Ruderhaus der Wassersportabteilung der Sportvereinigung Polizei Hamburg, WSAP, habe ich
ja, das ist einfacher.
Gelernt.
WSAP spricht sich auch ein bisschen schneller.
Und jetzt machen wir einen Riesensprung von Hamburg, nämlich nach La Gomera, die Kanarische Insel. Ein Team aus vier Hamburgerinnen, die wollen 5068 Kilometer rudern über den Atlantik. Stefanie Kluge, eine von ihnen, am 12. Dezember, da ist es losgegangen, ja. 12. Dezember 2019. Eine britische Teilnehmerin, die hat mal gesagt, sie sei aufgeregt und gleichzeitig ganz ruhig gewesen beim Start. Ging Ihnen das ähnlich?
Oh ja, das ging uns ähnlich so. Wir hatten schon, als wir angekommen sind, war das Wetter schon nicht ganz so stabil. Das Rennen findet ja ganz bewusst im Dezember statt, weil dann stimmt die Strömung und eigentlich auch die Windverhältnisse. Der regelmäßige Passatwind soll dann eigentlich ja, hilfreich den Booten zur Verfügung stehen und die in die richtige Richtung blasen. Es war so stürmisch und da haben wir schon gedacht, als wir da ankamen, oh, holla die Waldfee, wie soll das nur weitergehen? Letztendlich war es dann so, dass es so stürmisch blieb und wir sind tatsächlich mit diesen schlimmen Bedingungen dann losgefahren. Und da geht einem das schon ein bisschen die Düse. Also Maike sagte, boah, wenn das so stürmisch ist vor unserer Abfahrt, dann scheiße ich mir sowas von in die Hose. O-Ton, Maike. Ja, aber man hat dann schon so viel dafür getan, dass man wirklich ruhig an den Start geht. Wir wussten, wir sind gut vorbereitet. Und dann ist man ganz ruhig. Dann will man wirklich, das ist die Erntezeit dann, die dann eingefahren wird. Man hat so viel dafür getan, man will dann auch los. Man freut sich drauf.
Ja. Also Startschuss, Sie fahren los. Ihre Tochter Timna ist seekrank geworden und zwar so seekrank, dass sie 6 Tage lang eigentlich gar nichts mehr zu sich nehmen konnte, eigentlich nur im Boot lag und sie dann zu dritt rudern mussten. Gab es da irgendwann eigentlich mal die Idee, okay, lass uns das lassen, das ist jetzt nicht mehr witzig?
Witzig war die erste Nacht tatsächlich nicht. Also sobald wir außerhalb der Landabdeckung waren, waren die Wellen schon extrem hoch und bereits nach 4 bis 5 Stunden ist jede von uns so seekrank geworden. Timna extrem, die war eben bewegungsunfähig. Maike und ich haben uns auch andauernd übergeben müssen. Katharina ist unsere richtige, echte Meeresbraut. Die hat, glaube ich, nur einmal aus Solidarität nachher gespuckt. Hat dann auch immer mit der Rennleitung noch telefoniert. Man ist dann draußen und man will nicht zurück. Also ist dieser Gedanke, dass es hier jetzt so unlustig ist und so kritisch ist und so krisengeschüttelt ist, dass man sagt, wir geben auf. Diesen Gedanken hatten wir alle nie.
Keinen auch nicht, als Timna eine Infusion
auch
kriegen
als,
musste?
Timna ging es ja die ersten 2 Tage so richtig schlecht, dass sie eben so bewegungsunfähig war. Dann hatten wir den 3. Tag relativ gut. Da konnte sie sich auch ausruhen und ein bisschen was zu sich nehmen. Dann ging das halt immer mit steigender Welle und steigendem Wind, stärker wehenden Winden, wurde das ja immer mal wieder schlechter dann. Aber auch für sie war dieses Aufgeben überhaupt keine Option. Sie hat nachher uns gefragt und hat das ganz deutlich formuliert. Also wenn ihr meint, es ist zu gefährlich und ich störe, dann stehe ich dem nicht im Weg und würde auch sofort von Bord gehen. Dafür gibt es diese Support-Yachten, die dann kommen und vorbeifahren und jemanden abbergen.
Solche grundlegenden, vielleicht auch existenziellen Gedanken und gleichzeitig einen Ruderrhythmus von, was war das, 2 Stunden rudern?
Ja, genau.
Und dann, weil sie ja nur zu dritt waren, dann 1 Stunde schlafen und dann wieder 2 Stunden rudern?
Ja, das war die ersten 48 Stunden so, wo Timna wirklich sich gar nicht bewegen konnte. Da sind wir dann zu dritt gerudert. Das war dann wirklich so, dass man zu zweit ruderte, weil wir festgestellt hatten, dass der Autopilot, der ein Jahr auf Spur hält, der braucht mindestens 1 Knoten pro Stunde, um gut arbeiten zu können. Und dafür brauchten wir 2 Ruderer. Das schafft einer alleine kaum. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir diese Zweierschichten fahren. Und dann hat eben halt immer nur einer Pause. Und dann ist nach 1 Stunde der eine ausgestiegen und der andere ist weiter gerudert, dass der auch wieder zu zweit war. Und dann gab es eben halt diese Unterbrechung vom Rhythmus. Dann war
also ausgestiegen
Stunden,
ist jetzt
naja, ausgestiegen in dem Sinne, ja. Also er hat seinen Ruderplatz verlassen, um den anderen dann da drauf rutschen zu lassen. Das ist natürlich richtig. Nein, der hat natürlich nicht das Boot verlassen, aber dann war der Rhythmus sozusagen weg. Ne? Wenn man zu dritt rudert, 2 bleiben wirklich auf den Sitzen, dann hat man nur 1 Stunde Pause. Das ist richtig.
Aber das ist ja so extrem. Wann fängt man an zu sagen, das ist eigentlich eine Tortur?
Für solche Gedanken war nicht mal Platz in den ersten 48 Stunden, weil die Wetterverhältnisse so schlimm waren, also mit Regen, Kälte. Es war keine Zeit, darüber nachzudenken. Es gibt eigentlich, wenn man losgefahren ist, nur die eine Richtung, in die man fahren kann. Die Nächte sind wirklich hart. Wenn man dann wirklich nur maximal eine Stunde 40 am Stück schläft, am Anfang nicht mal eine Stunde, das schlaucht einen.
Das stimmt. Ja, das weiß eigentlich jeder, der mal ein Kind.
Ja, ein Kind genau. Also man wird langsam. Alles ist so langsam. Ja. Ne? Man macht alles im Sitzen bzw. im Liegen. Tim und ich mussten uns immer sofort hinlegen, wenn wir in der Kabine waren. Im Liegen war es dann auszuhalten, die Übelkeit. Also das heißt, man muss sich im Liegen ausziehen, man muss sich im Liegen wieder anziehen. Es dauert unfassbar lange. Ich habe gerade gestern mal wieder meine Ölzeughose angezogen und meinen Smog. Das ist die Jacke, die man oben drüber über Kopf zieht. Da habe ich gedacht, boah, das ist schon jetzt so anstrengend und auf dem Boot hat das ewig gedauert.
Das Rudern ist ja eigentlich eine relativ monotone Bewegung. Ist es dann irgendwann meditativ?
Ein Stück weit ist es meditativ. Nachts mussten wir uns unterhalten, um nicht einzuschlafen. Also wir hatten das tatsächlich gerade in der Dunkelheit, dass wir so müde waren, dass wir beim Rudern eingeschlafen sind. Das war dann, Maike ist gerne vorne eingeschlafen. Das heißt, sie ist dann nach vorne gerollt mit ihrem Rollsitz und blieb denn da und blieb denn da und blieb denn da, bis man dann gesagt hat, Maike, du musst auch setzen. Ja, so. Und manchmal ist man halt auch zur Seite gekippt.
Wir haben gesprochen über den ZDF-Film, also diese kleine Dokumentation, ja, die es über Sie gibt. Die heißt, zwischen Seekrankheit und Glücksgefühlen, heißt es, wenn Sie da auf dem Meer sind.
Ja.
Seekrankheit haben wir jetzt besprochen, Glücksgefühle, was hat denn so überwogen? Gab es die auch, die Glücksgefühle?
Es gab ganz viele tolle Momente, also das denkt man ja gar nicht. Aber man denkt immer, man ist auf dem Meer und auf dem Wasser und eigentlich ist das ja immer das Gleiche. Aber nein, das Meer ist, ja, es ist nachher letztendlich auch ja, wie so eine Berglandschaft. Ne? Das Meer sieht jeden Tag anders aus. Wir haben wunderschöne Naturwelten natürlich auch kennengelernt. Wir hatten schon am dritten Tag dann Delfine, die uns begleitet hatten. Das ist so ein unbeschreibliches Gefühl, was das ausmacht, wenn man, die hört man ja auch. Dann hatten wir nachher den Blue Marlin, den sieht man relativ selten. Das ist der Speerfisch, der ist relativ groß, über 2 Meter lang. Und das war dann schon so, das haben wir dann neben dem Boot gesehen und haben gesagt, oh, das ist aber riesig, was ist denn das? Ist das ein Hai? Und dann haben wir die GoPro schnell reingehalten, haben überlegt, beißt der das
GoPro
ab
ist
oder so? Das
Kamera.
Ist eine Kamera. Und dann war es tatsächlich der Blue Marlin, der Speerfisch. Das sind so Momente, die sind einfach unbeschreiblich schön. Also toll. Wir haben wunderbare Regenbögen gesehen. Die sind natürlich von einem Ende bis zum anderen dann zu sehen. Und der Sternenhimmel ist so nah. Wir haben so unfassbar tolle Sternschnuppen gesehen. Ich habe immer gedacht, das sind Raketen, weil man hier ja immer nur so kleine Striche über den Himmel zischen sieht. Und dort sind das... Wahrscheinlich, weil die Lichtquellen auch so gering sind, sind das wirklich wie vorne so eine Feuerfaust, die dann da über den Himmel wandert und die Sternbilder, die sich verändern. Das kriegt man ja so gar nicht mit. Wir kriegen vielleicht noch mal den Mondaufgang mit hier. Der war übrigens immer viel später, als wir gedacht hatten. Tja, dann geht der Mond jedes Mal so rot auf. Dann hatten wir auch alle Mondphasen. Das heißt, wir hatten auch mal eine ganz, ganz dunkle Nacht. Und dann wandern die Sternbilder natürlich über den Himmel, wenn die dann aufgehen. Also man sieht zuerst die Sterne, dann kommt irgendwann der Mond, dann kommt er ja auch manchmal nicht. Und letztendlich waren die Nächte nachher länger als die Tage. So. Und dann rudert man einfach 4 bis 5 Stunden im ganz Dunklen. Und das macht schon was mit einem. Und das ist, ich glaube, das ist das, was wir als Sehnsucht wieder mit an Land gebracht haben. Ich glaube, uns dürstet unglaublich nach dieser Freiheit in der Natur, dieses unmittelbare Aufwachen in der Natur und diese Dankbarkeit über jeden neuen Tag. Also ich habe das ganz doll in mir gespürt und habe auch jeden Tag wirklich begrüßt, so vor meinem inneren Auge. Hallo Tag, schönen guten Morgen, toll, dass du da bist. Danke für die ruhige Nacht. Man wird so demütig vor dem. Und es ist schön, wenn wir das erleben durften und da kann ich auch eigentlich immer noch fast weinen, weil das so unbeschreiblich schön ist und ich glaube, jeder hatte so seine Glücksmomente auf dem Meer.
Die Gesprächszeit heute Abend mit Stefanie Kluge. Und während die Musik eben gespielt hat, da haben wir uns noch weiter unterhalten. Da wurden auch ein bisschen die Augen feucht. Ich glaube, die wurden auch feucht am 23. Januar 2020.
Oh ja.
Da sind sie gelandet, 6 Wochen Atlantik hinter sich. Die Familie hat gewartet in Antigua auf der karibischen Insel und hat sie entgegengenommen sozusagen. Und sie sind auch noch von den 35 Teams, die gestartet sind, sind sie als 17. angekommen. Das erste Frauenteam, was in dieser Challenge angekommen ist. Also auch das schon wieder ein neuer Rekord. Nun wurde mal gesagt, am Anfang dieser Reise, sie werden als anderer Mensch ankommen, als sie losgefahren ist. Können Sie das für sich sagen? Wie haben Sie sich verändert?
Ich glaube, wir haben uns alle ein Stück weit verändert. Diese Veränderung kommt natürlich nicht schlagartig. Es ist nicht so, dass ich auf La Gomera ins Boot steige und in Antigua von Bord gehe und sage, ja, jetzt bin ich anders. Aber insgesamt macht die Reise natürlich was mit einem. Diese Nichtmöglichkeit, diese Unmöglichkeit anzulanden und zu sagen, okay, jetzt bin ich überfordert, jetzt breche ich hier ab und jetzt nehme ich mir mal 2 Tage Auszeit. Diese Möglichkeit hat man nicht. Und das verändert einen, glaube ich. Also dieses, wie sorgsam man mit sich, seinem Körper umgehen muss und kann, also Körperpflege, Essen, da hat man ein ganz anderes Merkmal drauf. Das ist einfach, ja, essentiell und wichtig, weil wenn man das eine vernachlässigt, die Bootspflege oder eben auch die Körperpflege oder das Essen oder auch das Liebsein zu seinem Körper, ist das System in Gefahr und dann funktioniert es nicht mehr. Und ich glaube, das ist etwas, was einen ein Stück weit achtsamer durchs Leben gehen lässt. Das ist vielleicht eine große Veränderung.
Hinter Ihnen war ja ein unglaubliches Team. Also Sie wurden ja aus der Luft betreut. Dann gab es das Kamerateam. Es gab jemanden, der die Nautik sozusagen fernmündlich gemacht hat.
Ja, danke Robert.
Und hat Sie das eigentlich verblüfft, dass so viele Menschen mitgezogen haben?
Ja, am Anfang hatten wir das ja, dass wir gegen so Widerstände auch ankämpfen mussten. Das hatte ich ja schon erwähnt. Und letztendlich war es natürlich nachher toll. Es war schon beim Start auf La Gomera so. Wir haben da eine Menschentraube zurückgelassen, die, glaube ich, auch, wir haben es jetzt im Film gerade gesehen, zu Tränen aufgelöst war. Und genau so war es natürlich auch dann bei der Ankunft. Es ist so wunderschön, wenn man weiß, wer dann nachher letztendlich hinter einem steht und wie sich das auch entwickeln kann. Und genauso war es dann auch mit dem Filmteam. Das ist eben, es war nicht irgendjemand. Deswegen war es auch so toll. Und ich glaube, deswegen macht es den Film auch zum Beispiel so besonders, weil die Vorbereitungen mitbekommen haben und auch unseren Weg mitbegleitet haben. Das ist einfach toll. Also hier am Nachbartisch sitzen gerade die älteren Herren, die zu Tränen gerührt am Flughafen stehen und sagen, es ist so schön, dass ihr wieder heil wieder zurück seid und es ist so schön, dass ihr diese Reise gemacht habt. Wir sind so stolz auf euch, dass andere Menschen stolz auf einen sind, das ist toll.
Wir sind nochmal auf den Charity-Aspekt gekommen. Was ist daraus geworden? Also Sie haben ja erstmal viel Geld auch reingesteckt und was ist daraus geworden letztendlich?
Das eine ist ja nun die Zeit für Zukunft Mentorin e.V. Das findet noch statt. Wir haben jetzt die Doris verkauft und das, was wir an Erlös daraus bekommen haben, das wandert nicht in unsere eigene Tasche, sondern das wird eben halt an die Charities übergeben. Und das fehlt noch. Also das hat noch nicht stattgefunden, die Geldübergabe oder die Spenden dann sozusagen überreichen. Aber findet noch statt.
Also Ihr Film Wellenbrecherin kommt in die Kinos. Die Teampremiere war schon. Da sind Sie zu viert nochmal auf so einem LKW-Anhänger reingefahren worden. Also es war so ein bisschen nachgeahmt, wie Sie mit dem Boot ankamen in Antigua. Gibt es immer noch dieses Teamgefühl zu den anderen dreien?
Also auf jeden Fall in dem Moment natürlich, wenn wir nochmal die Ankunft sehen oder wenn so etwas stattfindet, wie mit diesem, dass wir da auf dem Pickup stehen und nochmal die Fackeln zünden dürfen, dann ist sofort diese innere Verbundenheit wieder da. Nichtsdestotrotz waren wir ja auch Corona-bedingt dazu verdonnert, zu Hause zu bleiben und haben uns lange Zeit nicht sehen können. Und ja, das war schon auch schwer für uns teilweise. Und uns fehlt vielleicht auch der Austausch, was wir in dem Moment so empfunden haben. Also so dieses direkte Abgeschnittensein voneinander, das hat, glaube ich, auch schon was mit jedem von uns gemacht. Ich glaube, dieses Event, dieses Abenteuer wird uns immer verbinden. Und meine Tochter ist mir natürlich immer an die Seite gestellt.
Ja, das stimmt.
Und dadurch auch, dass der Ruderverein, das ist ja, sag ich mal, hier die Grundlage für unsere Beziehung auch gewesen. Das war ja auch nicht frei zugänglich. Das findet jetzt erst so langsam statt. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, die Teams, die uns so ans Herz gewachsen sind aus der Challenge, mal zu besuchen. Eigentlich ist so der Anlaufpunkt sind Thomas und Silke Hauschild mit Sylter Salatfrische auf ihrem Hof. Das ist
also
immer,
ein Sponsor.
Ja, der Hauptsponsor. Mhm. Das ist wirklich ein Stück weit Familie geworden. Und da finden wir alle irgendwie immer noch mal zusammen. Das ist ganz schön.
Stefanie Kluge, wir haben Sie jetzt begleitet, also von der verrückten Idee hin zu den Vorbereitungen, die immens waren, dann mit aufs Boot, quer über den Atlantik sind wir mit Ihnen gerudert. Und hatten Sie am Anfang gesagt, also vielleicht, Sie haben sich nicht festgelegt eigentlich, ob Sie es normal machen würden oder noch nicht. Aber Sie haben mal gesagt, man braucht Projekte im Leben. Projekte, die einen einnehmen, für die man da ist, was man tut. Welches Projekt haben Sie denn jetzt vor?
Das fragen so viele, ne? Also finde ich, ist dieses Projekt, was wir da gemacht haben und abgearbeitet haben und Teil, was uns so ja, lebensverändernd eben doch auch begleitet hat, so groß, dass jetzt alles, was man eigentlich anpackt, so klein dagegen erscheint. Und so ein direktes neues Projekt, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt vielleicht auf den Mount Everest oder ich muss jetzt durch die Wüste laufen oder ich muss mit dem Fahrrad die Welt umradeln oder durch Amerika. So ein Projekt habe ich nicht. Was eben ganz stark ist, ist diese Sehnsucht nach Veränderung vom Alltag, dass man mehr mit der Natur, in der Natur sein möchte und der Natur was Gutes tun möchte. Diese Sehnsucht ist schon ganz, ganz stark. Direkt ein neues Projekt gibt es bei mir nicht.
Das heißt, wir können gespannt sein.
Ja, also es wird sicherlich ein neues Projekt geben. Ich glaube, man muss auch erstmal das andere Projekt verarbeiten. Und da wirklich, es bestimmt immer noch so sehr unseren Alltag. Also es laufen keine 120 WhatsApp-Nachrichten mehr auf. Und im Team-Chat ist es auch relativ ruhig geworden. Aber durch den Film und durch Presse und auch durch die Rudervereine, wir werden jetzt immer mal wieder gefragt, ob wir darüber erzählen wollen. Das machen wir alles allesamt, glaube ich, sehr, sehr gerne, dass wir von unserer Reise erzählen und von unserem Projekt erzählen. Ja, da ist immer noch vielfältig das Leben dadurch bestimmt.
Ja, es ist noch nicht zu Ende, ne?
Es ist irgendwie die Reise, ich glaube, die beginnt auch teilweise jetzt erst. Es ist natürlich in der Erinnerung, ja, ploppen auch immer noch mal wieder andere Ereignisse auf, die wichtig waren. Für einen selber und auch für die anderen vielleicht.
Wir werden Sie weiter beobachten und gucken, was als nächstes kommt, wenn dieses dann auch wirklich dann abgeschlossen ist. Stefanie Kluge, Mitglied des ersten deutschen Frauenteams, das den Atlantik zu viert gerudert ist, das Team Row Home, ist jetzt auch als Film zu bewundern im Kino, der Film Wellenbrecherinnen, der kommt dahin. Und die ZDF-Mediathek, die hat eine dreiteilige Dokumentation über dieses Projekt Talisca Whisky Atlantic Challenge. Und dieses Gespräch, das können Sie natürlich nachhören auf unserer Bremen 2-Seite. Und ich sage erstmal vielen herzlichen Dank, Frau Kluge.
Ja.
Und wie gesagt, wir bleiben Ihnen auf den Fersen oder hinter Ihnen im Boot.
Das ist sehr schön, ich freue mich auf Weiteres und vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Am Mikrofon verabschiedet sich Julia Meixner.
Bremen 2 Gesprächszeit.